Duo Digitale mit Alexander Otto und Marcel Brin-Döpke. Euer News-Aperitif für alle wichtigen Themen aus der Welt des digitalen Handels.
Ich erkläre hiermit die 25. Episode von Duo Digitale für eröffnet. So, willkommen zur postolympischen, wie man ja gehört hat, Sportausgabe, denn jetzt, wo in Milano und den anderen 143 Austragsorten die Fackeln erloschen sind, zünden wir unsere erst richtig an. Und dazu, das kann ich nicht alleine, dazu brauche ich natürlich jemanden und begrüße den Fackelläufer der Digitalszene, den Titelverteidiger der Bierschanzentournee, den Meister der verbalen Buckelpiste, Marcel Brin-Döpke. Hallo Marcel.
Hallo Alex. Mensch, da hast du aber wirklich nicht lang gefackelt. Schön, dass wir wieder live drauf sind in unserer digitalen Halfpipe. Ich freue mich auf diese Ausgabe besonders, denn Sport ist ja immer was Schönes, gerade am Montag.
Ja, genau. Also wir haben gedacht, wir gucken mal ein bisschen zurück auf Olympia, frisch zu Ende gegangen. Und dann generell, was das auch ein bisschen bedeutet, so Richtung Sportbrands. Und da habe ich persönlich einige neue Dinge entdeckt, die wir uns mal kurz vornehmen. Und dann war ich ja auch noch in London und dann haben auch noch ein paar Impressionen mitgebracht oder Inspirationen. Also pickepacke volle Sendung. Aber erstmal jetzt nochmal, bleiben wir mal bei Olympia ganz kurz. Wenn du jetzt so an die Olympischen Spiele denkst, ja, Winterolympiade, wie ich ja gerne sage. Ich weiß, da rümpfst du gleich dein Näschen, dein Süßes. Aber was kommt dir als erstes in den Sinn, so persönlich? Winterolympia, was assoziierst du?
Also ich glaube, meine erste Erinnerung ist der Song von Sarajevo 1984. Da war ich ja 6 noch, glaube ich, ja, war ich 6,5. Und da gab es dieses süße Tierchen, was diesen Song gesungen hat, den ich jetzt nicht zum Besten gebe. Wir wollen ja.
Das war der Wolf, ne?
War das ein Wolf? Der sah sehr wolfhaft aus, genau. Und fing, ich glaube, den Song ganz normal an und dann ist ihm einer hinten aufs Gemächt getreten und dann jaulte er so. Und deswegen werde ich das hier nicht zum Besten geben, damit wir unsere Zuschauer nicht vergraulen. Dann natürlich 92 Albertville. Wer erinnert sich nicht? Peter Dreiseitel, Penalty, Viertelfinale gegen Kanada.
Da hatte ich auch schon Dreiseitel, du. Also wirklich, das ist eine heftige Erinnerung. Ja. Ich auf den Boden stampfend und mit den Fäusten klopfend fiel ich vom Sessel.
Ja. Heute hätten wir gesagt, Mensch, war das Bild eingefroren, aber der Puck blieb auf der Linie tatsächlich liegen, nachdem er ihm, ich glaube, dem Torwart von unten ans Gesäß geschossen hat. Also wir sind sehr hinternlastig heute. Das ist natürlich so ein Thema. Dann 94, ne, Markus Rossmeier im Super-G, doppelt Gold. Also das waren alles tolle Erinnerungen. Für mich allerdings der nachhaltigste, für mich persönlich, war natürlich 1980 Lake Placid, Bruno Morawetz, wo ist Bele? Ne? Als der Langläufer Bele, die Jüngeren, den müssen wir natürlich noch erzählen, im Wald verschwand. Es gab also nicht wie heute der Abfallläufer, der keinen Bock mehr hatte, immer seine Ruhe brauchte. Bele war noch unterwegs.
Na, ich wollte gerade sagen, das kann gar nicht mehr passieren, weil der hätte eine Drohne in seinem Nacken gehabt. Ja?
Der hätte eine Drohne gehabt, der hätte ihn im Zweifel auch wieder auf die Piste gehoben. Auf jeden Fall, Bele war verschwunden und ich weiß gar nicht, ob dem Morawetz klar war, was er dem Bele damit angetan hat. Ich meine, der konnte nie wieder eine Minute zu spät kommen oder auf einer Party mal austreten, weil immer, wo ist Bele?
Ja, klar.
Also, das waren aber noch schöne Momente, was mich natürlich zu der Frage bringt, warum gab es eigentlich 1992 und 1994 Olympische Spiele, obwohl die nur zwei Jahre auseinander waren?
Ich habe dazu einen eigenen Podcast. Nein, Quatsch.
Nicht ernst,
aber das ist natürlich ein großes Thema. Letztlich die Kurzfassung ist, es wurde gewechselt von dem Rhythmus, dass beide gleichzeitig im gleichen Jahr stattfanden. Die letzten waren 92, es war Barcelona und Albertville. Und dann gab es den Wechsel. Und der Hintergrund ist, witzigerweise ist um die Zeit rum Pierre de Coubertin verstorben. Und Coubertin war ein absoluter Gegner von den Winterolympischen Spielen generell. Hat die nur letztlich, nachdem er nicht mehr verantwortlich war, hat sich's verselbstständigt, aber hat die immer wieder blockiert und klein gehalten, weil er seinen Freunden in Schweden die nordischen Spiele, die Nordic Games nicht kaputt machen wollte, die es in den 50ern und früher noch gab.
Natürlich.
Also da gab's eine große Gefühlslage. Als er dann weg war, der Alte sozusagen, ja, war der Weg frei und man hat das, ich finde, das war eine Innovation, wir kommen ja gleich dazu, die ich durchaus positiv fand, dass man nämlich alle zwei Jahre Olympia gucken konnte und dann den Start, und da komme ich jetzt zu meinem persönlichen Highlight, also ich habe immer schon viel Olympia geguckt, auch viel Winter, aber auch in meiner Jugend sehr viel Wintersport gemacht, also hobbymäßig, auf den Hütten gesessen und so. Und war da sehr drin in dem Thema. Und Lillehammer 94 war für mich, es ist also bisher gab es nichts Besseres. Warum, kommen wir gleich noch dazu.
Aber wenn ich da kurz einhaken darf, ich habe das, also das mit Coubertin wusste ich auch nicht. Aber der Hintergrund war doch, dass du sozusagen aus kommerzieller Sicht sozusagen Winter und Sommer trennen wolltest, damit du nicht in einem Jahr alle Sponsoren die Schatulle
öffnen mussten.
Oder natürlich. Hatte das mit Kommerz nichts zu tun?
Doch, du hast jetzt natürlich gnadenlos wieder die Wahrheit auf den Tisch geknallt. Natürlich, es hat alles mit Kommerz zu tun und das ist jetzt auch ein bisschen ja das Thema, warum ich durchaus kritisch auf Mailand plus XXX zurückschaue, weil ich ja ein großer Fan bin der olympischen Idee. Und da meine ich jetzt gar nicht so, weißt du, wie nur Amateure und so Kram, sondern einfach so ein Momentum, so ein Vibe, so eine kondensierte Phase, wo die weltbesten Sportler, ob die jetzt Profis oder Amateure, ist mir schnuppe, ich will die Besten sehen als Zuschauer, an einem Platz zusammenkommen und da so eine Gemeinsamkeit haben. Und das ist etwas, was ja in den letzten Jahren im Sommer durchaus wieder geglückt ist durch Paris oder wenn man an London zurückdenkt, wo man wirklich das Gefühl hatte, das sind alle Publikum, Sportler, auch die Tiere und Geräte, die man dazu braucht, ja, vom Beachvolleyball bis zu den Pferden, sind irgendwie alle im gemeinsamen Zug hingefahren. Diesen Eindruck hatte man, weil es eine Gemeinsamkeit gab. Und jetzt, ich will immer gar nicht so klingen, früher alles besser, weil, wie gesagt, beim Sommer ist es tatsächlich nicht so. Da habe ich das Gefühl, da funktioniert es noch. Ist auch einfacher und das ist ja auch der Grund, warum man jetzt argumentiert hat, man müsse die Winterolympischen Spiele jetzt aufteilen, weil Klima, man kann das nicht mehr gewährleisten, dass man jetzt an einem Ort alles ermöglichen kann. Eisbahn, Schneebahn, alles, was man braucht, von Loipe bis Piste. Und daraus ist aber jetzt nicht irgendwie, meines Erachtens, so eine frische Idee geworden, wo man sagt, ja, hat er durchaus seinen Reiz, wie man das jetzt zum Beispiel in der neuen Form der Champions League gemacht hat, was ich gar nicht schlecht finde, obwohl ich vorher auch dachte, so, oh, der neue Modus, jetzt kommen sie wieder mit was rum. Ist aber irgendwie spannender geworden, als es vorher war. Und es ist bei Olympia meines Erachtens nicht geglückt. Es ist eine Eventisierung, natürlich auch Gewinnoptimierung, weil man an mehreren Orten wieder mehrere Zentren aufbauen kann und so weiter und so weiter. Aber, und jetzt kommt der springende Punkt für mich, nämlich für die Sportler und für die Zuschauer ist es ein totaler Nachteil, weil sowohl die Sportler, hat man ja in vielen Interviews gehört, diesen Vibe, dieses Gefühl nicht überall hatten, sondern nur vereinzelt. Und die Zuschauer es nicht, wie früher vielleicht geschafft haben, sich von Wettkampf A zu Wettkampf B mit ein bisschen Rennen hinzuretten und dann einfach zwei oder drei Sachen am Tag anzugucken, weil du von Mailand nach Bormio einmal mit 250 Kilometer hast. Und dann kommt es dazu, dass sich das anfühlt wie einzelne Weltmeisterschaften, die halt die Ringe drauf haben, aber zufällig zum gleichen Zeitraum stattfinden, aber nicht wie diese eine olympische Geschichte. Und das ist dieser olympische Geist, ja, das ist ja auch irgendwie ein nicht greifbares, logischerweise Geist, ja. Aber da war schon was, was das ausgezeichnet hat. Und wenn das weg ist, müsste man eigentlich auch konsequenterweise mal die radikale Idee zulassen, ob man das dann überhaupt noch braucht oder ob es olympische Einzelwettkämpfe gibt, die halt in irgendeiner Form in einem Olympia-Ranking landen. Aber dieses Olympia an einem Platz mit allen Leuten on the spot dann vielleicht nicht mehr funktionieren. Und klar, da haben wir wieder selber vermasselt mit dem Klima. Logisch, ist ja immer so, dass wir am Ende dafür verantwortlich sind. Aber jetzt wird es eben so ein bisschen hingebogen und getrickst. Und da freue ich mich nicht. Als Zuschauer ist es großartig, ja, eigentlich. Weil wir hatten es gerade schon mit den Drohnen beim Bobfahren. Die Kameras, die auch AI-Erweiterungen in den einzelnen Sportarten, wo du sofort alles sehen kannst. Ich glaube, das war top-notch. Ich habe sowas noch nie gesehen zum Teil, was jetzt letztes Mal in Paris schon war und jetzt bei Winter auch. Also ganz großartig. Das heißt, noch mehr denkst du dir, da brauche ich gar nicht hinfahren. Weil wenn ich jetzt nach Mailand fahre und zahle übrigens für ein Viertelfinale Eishockey 300 Euro für ein Ticket, muss dann noch einen Mietwagen holen, um nach Bormio zu fahren und irgendein Training von irgendeinem Slalom anzuschauen. Das mache ich nicht. Und daheim habe ich hier die Super Enhanced Luxus Version. Das ist ganz schwierig, die Leute überhaupt noch zu ermutigen. Und ganz ehrlich, ich sitze in den Alpen. Es ist gerade mal 4 Stunden weg. Da wäre ich vor 15 Jahren mit meiner Olympia-Euphorie mich in meine alte Karre gesetzt und wäre da runtergefahren. Hundertprozentig. Weil ich da einfach schon immer mal dabei sein wollte. Naja, und jetzt ist es ja sogar so, Ankündigung 2030, Frankreich, Ausrichter. Das ist, glaube ich, nicht mal mehr eine Stadt, wo du teilweise dann in Nizza, also auch bekannt für Wintersport, irgendwelche Sportarten hast. Und Eisschnelllauf soll in Holland stattfinden. Da muss ich dann sagen, ja, herzlichen Glückwunsch, aber das ist für mich, das hat mit dem olympischen Gedanken so nichts mehr zu tun. Das ist meine kurze Predigt, mein Rückblick. Natürlich ist es toll und die Sportler geben da ihr Bestes. Hat für mich nichts mit den Sportlern und den Leistungen zu tun. Das ist ein anderes Blatt. Da gibt es genauso Doping oder nicht. Da gibt es tolle Momente und tragische Momente wie Lindsay Vonn und das macht diesen Moment aus. Aber das kann eben bei einer Weltmeisterschaft auch passieren oder bei einer Europameisterschaft oder bei sonst was. Das hat nichts damit zu tun, was Olympia als Ganzes irgendwie mal zusammengehalten hat, oder?
Ja, da sind natürlich viele spannende Aspekte drin. Ich würde dir in den Punkten auch recht geben, weil ich schon glaube, dass dieses Zusammensein und in der Gruppe, dass das schon was macht, weil in der Tat kannst du sonst auch separate Wettbewerbe haben. Das unter den Ringen oder dieser Symbolik stattfinden zu lassen, ist für viele Sportarten ja überhaupt der Reason Why, wenn man ganz ehrlich ist. Also man hört dann immer solche Debatten, muss es jetzt noch, was gab es diesmal, Schneesteigen? Ja, also das ist ja auch schon was Neues. Also zum Beispiel, wo wir Hamburger sehr gut drin gewesen wären, wir Schnee schippen dieses Jahr. Ne? Das haben wir wirklich, hatten wir gar nicht, haben wir jetzt erstmal gelernt. Das heißt, das unter dieser Symbolik stattfinden zu lassen, finde ich schon wichtig, weil es, wenn du jetzt an sowas denkst wie Eiskunstlauf oder Bobfahren, die finden ja eigentlich außerhalb der Rubrik Sport in aller Welt bei der ZDF-Reportage auch gar nicht statt für die Öffentlichkeit und sind jetzt dann oder schießen im Sommer, sind dann sozusagen mal auf dem Tableau. Ne? Deswegen, das finde ich auch eigentlich auch sehr schön. Muss aber natürlich sagen, wenn man sich so die letzten Jahre anguckt und wenn du dich erinnerst, meine Highlights endeten ja 94, ne? 98 Nagano, 2002 glaube ich, war Salt Lake City, wenn ich alles täuscht. Aber das waren dann ja schon Spiele, die immer sehr, sehr stark entweder dadurch geprägt waren, dass sie in Schurkenstaaten stattfanden, dass bei der Auslosung der ein oder andere Euro floss, oder eben zerstückelt waren, ne? Wobei, wollen wir nicht sagen, ich glaube, als 72 die Olympischen Spiele waren, fanden die Segelwettbewerbe auch nicht in Alpen statt, also auch in der Ostsee, aber das war dann natürlich sozusagen den Sachen geschuldet, ne? Also auch in London, da musste man ja an der Nordsee noch segeln. Also, das hat es natürlich ein Stück weit immer schon gegeben, aber diese, ja, was sozusagen mal hinter der Idee steckte, das ist natürlich dann immer wieder mal durch, ich sag mal, geopolitische Großwetterlagen beeinflusst worden. Ne? Da gab es ja auch einen Klimawandel, da ist eigentlich kälter geworden. Das wäre den Winterspielen noch zugute gekommen. Und das, was du mit dem Coubertin angesprochen hast, man muss der Fairness halber schon sagen, ja, also Winter-Olympia war bei den Griechen jetzt nicht angelegt. Ich weiß gar nicht, ob die da überhaupt schon Schnee kannten. Ja, aber du weißt ja, die Hauptgötter, Nike, Hermes und Herakles oder Herkules, wie wir Lateiner sagen, die sind ja noch den Himmel auf Sandalen runtergeklettert, ne? Und nicht mit Skeleton vorab. Und man muss ja dazu sagen, Nike und Hermes haben ja schon in diesem Podcast ihren Einklang gefunden, Herakles und nicht so. Ich weiß, ob du wusstest, das war ja sozusagen der mythische Gründer, ne? Also so ein bisschen der erste Frank Thelen, möchte ich sagen, der Olympischen Spiele. Puh. Und ja, das sagt eigentlich alles über den aktuellen Zustand.
Ja,
der Olympische Spiel aus.
Gott sei Dank wurde die Landung beim Skispringen nicht nach ihm benannt, der Thelenmark. Aber das ist ja Gott sei Dank nicht zustande gekommen. Jetzt kommt so ein Punkt, wenn wir mal so thematisch werden nochmal, ja, was mich noch nie gestört hat, was ja auch immer ein Vorwurf war, Olympia. Und da im Schaulaufen der Marken. Und es ist ein großes Game, Präsentation, Runway, Catwalk. Ja, klar. Finde ich gut. Hat mir schon immer gefallen. Ich wollte immer gucken, was haben die so an? Was haben die für Outfits? Wer hat was an? Und das ist ja auch irgendwie ganz, ganz logisch, dass das dafür genutzt wird, für Firmen irgendwie coole Sachen zu präsentieren. Gerade jetzt im Winter, wo es auch nicht nur um schicke Sachen geht, sondern auch um Helme, um Skier. Entschuldigung. Um bestimmte Schutzvorrichtungen. Das fand ich immer spannend als Skifahrer. Und da war das natürlich immer cool, ja, wenn man jetzt nicht gerade den Angelponcho hier der deutschen Mannschaft beim Einlauf anziehen müsste, aber das ist ein anderes Thema.
Haben die den wirklich getragen oder ist das per KI raufprojiziert worden?
Ja, das habe ich mich auch gefragt, aber es wehte mehr als eine KI, das glaube ich machen kann, weil hinter war so eine Windmaschine, um es wehen zu lassen. Und die, also sind ja einige kurz abgehoben, aber wir sind auf dem Boden der Tatsachen gelandet wieder.
wer das tragen musste, ja.
Und dann war das natürlich, weil du sagst Nike, ne, dann haben wir mal Nike und Adidas natürlich Bogner. Was war Bogner immer, ne? Ausrüster der deutschen Mannschaft jahrelang und war zu teuer zum Selbstkaufen, aber immer toll. Und haben ja auch die Spiele geprägt mit bestimmten Designs und Outfits, ne? Weil du vorher gesagt hast, Wasmeier, das Weiße mit diesem Tigerstreifen damals, vergisst man einfach nicht. Katja Seitzinger zum Beispiel auch, großartiger Moment, als sie die Abfahrt gewonnen hat. Egal. Jetzt habe ich geguckt, Mensch, was war denn dieses Jahr da so vertreten oder dieses Mal? Und da bin ich ganz schön stutzig geworden. Ich habe das tatsächlich mal recherchiert. Und jetzt pass auf, die am stärksten vertretenen Ausstatter von vielen Nationen, also teilweise hier Ecuador, China, sind chinesische Marken. Und zwar die Marken Li Ning, Anta, Peak und Toriad. Das waren die haben am meisten ausgerüstet. Also mehr als Adidas und so weiter. Und das war für diese Firmen offensichtlich bisher die größte und prominenteste globale Präsenz. Offensichtlich sind die vielleicht bei Asia Games oder wie auch immer schon total groß. Aber ich war ganz schön überrascht, ich war einfach nicht darauf vorbereitet, dass es tatsächlich Marken gibt, die schon so stark sind, dass sie Nationen ausstatten. Was heißt das jetzt für uns? Sind die eigentlich bei uns zu bekommen? Was dreht sich jetzt der Adidas zweimal, machen Schneeengel vor Wut? Oder was ist da los? Ist das ein Leuchtfeuer, ein olympisches oder ein Dauerbrenner? Wie schaust du da drauf? Weil offensichtlich haben die eine Durchdringung erreicht, sonst würden das Nationen nicht tragen.
Ja, ich habe mich gewundert, dass unsere Langläufer nicht durch Waxing ausgestattet wurden. Ja, also wenn wir da in der Tat mal ein bisschen einsteigen, ich glaube, der erste Impuls ist ja, dass man erschrocken ist, ne? Gerade Ecuador, alte Skination, wird jetzt mit einer chinesischen Brand ausgestattet. Das hätte man natürlich nicht für möglich gehalten. Aber ich glaube, dass wenn man sozusagen erstmal aus dem Land von Puma und Adidas, Klammern, Puma ist ja auch nicht mehr, also gehört ja auch inzwischen zu einer chinesischen Firma, erstmal Puls bekommen und denkst, Mensch, jetzt nehmen sie uns erst die Autos, jetzt auch noch die Sportmarken weg. Aber wenn ich jetzt sozusagen das mal ausklammer, ja, da muss man natürlich schon sagen, dass das nahezu folgerichtig ist, wenn man sieht, wie chinesische Brands auch in den Markt reingehen. Wir hatten im Wesentlichen ja immer sehr, sehr wenige Marken, und da gibt es ja heute auch noch, wir haben ja auf dem ECD neulich auch ein Sportpanel gehabt. Es gibt halt sehr, sehr wenige Marken, die diesen Markt dominieren in Deutschland. Nike, Adidas, Puma, dann gibt es nochmal wegen Asics, Under Armour. Und danach ist die Messe gelesen. Danach gibt es ja nicht mehr so wahnsinnig viele. Und dann gibt es noch, wenn du jetzt Special Interest geht, Wandern, Bergsteigen, Skifahren und so weiter, dann gibt es noch die, ich sag mal, diese Special Interest Marken. Ne? Und diese Produkte sind verhältnismäßig teuer, sind oligopolistische Märkte. Also die haben jetzt nicht so wahnsinnig viel zu befürchten. Da gibt es Marktverschiebungen von A nach B. Aber dass da jetzt neue Marken reinstoßen können, ist natürlich klar, weil sie einfach mit sehr, sehr viel Geld kommen. Also diese Marken haben nun einmal sehr, sehr viel Geld zur Verfügung und können das eigentlich machen. So, und wenn du jetzt im Grunde die Kombination siehst aus können relativ viel Geld monetarisieren und wollen in einen Markt rein, also Geld, Super G, und die werden jetzt im Grunde auf Marken losgelassen, die strugglen, ne? Also die sozusagen auf dem herabsteigenden Ast Slalom fahren. Dann hast du natürlich Thermik, weil dann diese Marken sehr leicht in diese Märkte reingehen können. Und das ist, glaube ich, das, was wir hier sehen. Und noch eben dieser ganz wichtige Aspekt meines Erachtens, wenn man sich das Preis-Leistungs-Verhältnis von den Brands anguckt, vom Adidas, Nike und so weiter, dann glaube ich, treten wir keinen dieser beiden Marken zu nahe, wenn ich sage, die operieren jetzt nicht mit Cost Plus. Das heißt, dass alles Geld, was die in Marketing stecken, sich den 10% am FC Bayern, irgendwelche Nationaltrikots kaufen, Athleten kaufen und so weiter, das lädt diese Marken auf. Aber der Lappen, den du dann anhast, ja, der rechtfertigt das schlicht nicht. Und da kannst du natürlich als Marke, die jetzt vielleicht über den Preis kommt oder die sich erstmal etablieren möchte, hast du relativ gute Möglichkeiten, auch über einen guten Preispunkt reinzukommen und diesen Markt aufzuräumen. Und das ist meines Erachtens das, was wir sehen. Und wir haben ja auch schon bei der Europameisterschaft gesehen, zum Beispiel im Bereich Automobilität und Unterhaltungselektronik, da waren ja auch jetzt schon andere Vertreter zugange, als die es in Europa sonst hätten machen wollen.
Ja, interessant. Ich wollte gerade sagen, man hat es in anderen Branchen ja auch gesehen, dass die Qualität jetzt dieser asiatischen, sage ich mal, ich will jetzt immer gar nicht auf China reduzieren, ja. Da gibt es sicherlich auch koreanische Marken und so weiter, der absolut mithalten kann. Für Winter war mir das jetzt eben neu, aber jetzt Fußballtrikots und so weiter. Und die natürlich über die Preisschiene die etablierten oder den saturierten Markt da auf einer ganz anderen Ebene attackieren können, ist, wie du sagst, eigentlich nur folgerichtig. Man ist nur trotzdem immer wieder überrascht, weil man es vielleicht in der Tatsache im Frontend es zu sehen, wirklich nicht so viel mitkriegt, weil zum Beispiel auch, wie du sagst, vielleicht auch Nischensport oder Nischennationen in bestimmten Sportarten ist ja auch, würde ich mal sagen, eine klassische chinesische Strategie, auch sozusagen in Länder zu investieren, in bestimmte Infrastrukturen oder Sport, die eben noch nicht seit 30 Jahren Ausrüstervertrag mit Puma oder schon irgendwie eine Botschaft in Herzogenaurach stehen haben, sondern da dann einfach stark zu sein und das zu nutzen und sich zu präsentieren, ist irgendwie nur folgerichtig. Also man kriegt es nur selten mit, weil wenn ich jetzt dran denke, dass ja auch in Sportarten, Handball ist jetzt vielleicht in Deutschland eine Ausnahme, aber ist ja trotzdem im Vergleich zu Fußball oder in den USA im Vergleich zu Football, Basketball und so weiter nicht sehr präsent. Da haben sich auch Ausrüster etabliert, die vorher keiner kannte und auf einmal sind die State of the Art, was Handball angeht. Also das meine ich, das ist natürlich eine große Chance. Und vielleicht hat man es ein bisschen unterschätzt auch von Big Brand Seite.
Ich glaube, eine Sache, die wir unterschätzen, ist, dass wir gucken immer auf diese Dinge, als wären das unsere, also unsere europäischen. Ne? Also das geht doch mit der Weltkarte los. Ne? Also wenn du dir mal die Weltkarte hat ja Europa in der Mitte. So, und dann hast du Fußball, das glauben wir ohnehin, dass wir es erfunden haben. Dann hast du die Olympischen Winterspiele, Alpen, ne? Also heißt ja auch Ski Alpin. Ja? Und das heißt, wir glauben immer, das sind eigentlich unsere Sachen, die wir in die Welt senden. So, man kann schon argumentieren, dass es eine gewisse Art von Fortschritt ist, dass andere Länder das hier adaptieren und sich dahinter auch versammeln können, auch mitmachen und dann sich entwickeln und sich dadurch so gewisse Vormachtstellungen, die wir hatten, ne, dass die sich auflösen und dass außer Head noch ein anderer Skier produzieren kann und außer Schöffel noch Johannes Mützen. So. Also das kann man auch positiv sehen. Also wenn man sich sozusagen, also wir betrachten Globalisierung ja immer als endlich können wir noch mehr Leuten unsere Produkte verkaufen.
Ja.
Aber wenn einer dann auf unseren Markt kommt, dann ist immer Holland in Not.
Ne? Ja, ist ja ein schönes Business, vice versa, könnte man sagen. Ja,
also
das
vice
ist ja,
versa, genau.
Ja, tatsächlich, vor allem weiß im Wintersport ja auch spielt eine große Rolle. Bringt uns aber ganz kurz eigentlich beide Gedanken, Olympia an sich und auch das Thema Preis und wie steige ich in den Markt ein, zu einer etwas anderen Olympionik hin, weil wir wissen ja, nur Olympiasieger und Siegerinnen dürfen so bezeichnet werden. Wird oftmals falsch gemacht, ne? Der Olympionike. Hat aber noch nie was gewonnen, war nur dabei. Ist dann was anderes.
Ich dachte, dabei sein ist alles, aber gilt wahrscheinlich nur fürs Podest.
Wir haben hier auch einen Bildungsauftrag, Herrschaftszeiten. Wir müssen doch hier über die Sachen reden. Also, ich rede über eine Frau, die trug damals Adidas, weiß, war aber nicht Winter, aber wie man sich Tennis damals noch vorstellte. Ne? So ein bisschen, so leicht wild mit so einem pinken Blitz da an der Seite. Das war's aber, der Rest war schön Rock und weiß und schön die Haare zusammengemacht. Genau, wir reden nämlich von der guten Brühlerin, damals noch, jetzt halb US-Amerikanerin oder schon ganz, Stephanie Graf.
Na da, schau her.
Ja, Steffi Graf nämlich, weil die Tennis-Ikone ist interessanterweise seit Februar 2026, jetzt wollte ich schon 19 sagen, von lauter alten Olympia-Geschichten, die wir erteilen. Ja. Kaum eine Woche her kam die Kampagne raus von Lidl, und zwar die neue Lidl-Sportmarke Krivit. Ich würde jetzt mal sagen, dass man das so ausspricht. Ich habe tatsächlich versucht zu recherchieren, was es damit auf sich hat. Und es hieß nur, dass eine schlaue Agentur sich das hat einfallen lassen, weil es super klingt. Finde ich auch immer gut, dass dann einfach so. Ich fand, es klingt gut. Mama. Okay. Also, im Rahmen dieser Kampagne, die heißt Find Your Move, gibt es auch ein tolles Video auf der Krivit-Seite, wirbt sie in über 30 Ländern, war der Rollout, für diese Linie, erschwingliche Sportbekleidung und Ausrüstung, um Menschen eben zu mehr Bewegung im Alltag, bla bla bla. Also es geht wirklich, was halt Lidl so für ein Versprechen hat. Und das ist ziemlich schlau gemacht, muss ich sagen. Es geht um Lauf-, Fitness- und Outdoor-Produkte, preislich so um die 30 Euro, zum Beispiel für eine Skihose, was krass ist. Trekkingstöcke 15 Euro, was auch richtig günstig ist. Discounterpreise würde ich jetzt mal sagen, aber Textilwirtschaft hat das Thema auch aufgegriffen, sagt, Qualität zum erschwinglichen Preis. Ja, also insofern Multi-Channel natürlich, ne? Ist also online, es gibt es in jeder Filiale, werden spezielle Marketing-Gags daraus gemacht. Ist ein Frontalangriff auch auf die Etablierten. Und Lidl hat es übrigens ja schon mal gemacht mit Parkside, ne? Im DIY-Bereich. Ist total durchgeschlagen. Ich habe hier Handwerker gesehen, die Parkside haben. Die hätten das früher wahrscheinlich nicht mal mit der linken Schleifpapier angeguckt.
Haben die ja bei dir was gemacht mit diesen Werkzeugen?
Dazu darf ich keine Aussage treffen.
Der Rechtsfall also, ist noch anhängig. Ja.
Die Frage ist ja eine ähnliche wie bei dem Thema asiatische Brands. Ja. Ist es gefährlich im Sinne von, greift die wirklich an, Krivit, unsere Fachbrands? Ist das gut? Und natürlich trägt die Steffi das bei ihrem Stretching zu Hause auch.
Ja, ja, also gerade zuletzt habe ich natürlich Little Knowledge. Ja, bin da nicht da. Aber ich finde das tatsächlich eine verhältnismäßig spannende Entwicklung. Also ich habe ja dann mich auch eingelesen, Arnold Schwarzenegger und Heidi Klum. Also Arnie, Heidi und Steffi für Lidl. Auch alles offensichtlich mal Testimonials. Und dagegen war ja schon quasi Karl Lagerfeld bei H&M nahezu unambitioniert, das zu machen. Und von daher würde ich sozusagen mich, wenn man das mal betrachtet, also sozusagen für Lidl als auch mal aus Testimonial-Sicht, ne? Lidl schafft es ja, sich in so Premium-Felder reinzusneaken. Ne? Also die sponsern ja zum Beispiel auch mit der Marke Saskia das Wasser beim FC Bayern. Ne? Und hatten Günther Jauch als Testimonial.
Unglaublich.
Und das ist natürlich so eine Art externe Validierung, weil du würdest jetzt natürlich jetzt sozusagen auf dem Lidl-Produkt selber nicht denken, das brauche ich unbedingt, da scheint ja Qualität hinter zu stecken, sondern naja, wenn Günther Jauch das Wasser schon trinkt und im VIP-Bereich des FC Bayern das Wasser ausgeschenkt wird und vielleicht sogar Harry Kane vom Elfer nochmal kurz durchsprudelt, so schlecht kann das nicht sein. Und dadurch hast du eben diese Validierung und nachvollziehbar. Warum die Testimonials das machen, gebe ich zu, da müsste mal jemand von kommen, der von Marketing Ahnung hat, denn das erschließt sich mir nicht. Also der erste Gedanke ist ja Geld. Ja, also dass sie das machen wegen des Geldes. Also Steffi Graf wird es nicht machen, damit sie mal wieder neue Trainingsklamotten bekommt und Günther ja auch nicht, weil er die Kisten nicht mehr schleppen möchte, sondern aber eigentlich Geld. Aber davon haben die eigentlich ja genug. Von daher kann ich mir das tatsächlich nicht nachvollziehen und ich kann es auch ehrlicherweise nicht so hundertprozentig verstehen, wenn ich mir jetzt angucke, dass sich jemand seit Karriereende komplett rar macht und in Las Vegas abhängt. Und kommt dann wieder, also macht ja irgendwie mal ein paar Charities-Events und so weiter, und dann Lidl. Also das verstehe ich nicht. Aber da habe ich wahrscheinlich zu wenig Ahnung. Wenn man sich das aus Lidl-Gesichtspunkten mal als Business-Model anguckt, das natürlich, muss man schon sagen, was man unterschätzt ist, welche Massen an Produkten verkauft werden. Und ich sage das so ein bisschen wie Rudi Völler früher, wir sitzen ja am Abend von so einem Stuhl, haben schon drei Weizen drin. Und gucken ja so ein bisschen aus Markensicht immer drauf. Naja, klar, Adidas, Nike, alles andere zu tragen, ist ja schon eine Frechheit. Aber wenn man sich mal anguckt, was wirklich verkauft wird, was Preisdurchschnitte sind, dann ist es einfach ein extrem relevantes Produkt. Es ist eine extrem relevante Shopping Destination für sehr, sehr viele Menschen. Und deswegen kann Lidl damit natürlich einen Shein, einen Temu angreifen, weil sie eben diese lokale Präsenz haben. Auch sicherlich einen Markentrust. Das darf auch nicht vergessen. Lidl ist ja nicht, also muss keiner jetzt gut oder schlecht finden, dass man so günstig Essen einkaufen kann, aber sie sind oder Non-Food-Produkte haben kann. Aber sie haben ja eine Brand, die auch für etwas wie Qualität in ihrer Preisgruppe auch steht. Und deswegen ist das für mich schon nachvollziehbar, dass du von Lululemon mal auf Lulu Lidl wechselst. Ja, das ist schon.
Aber mir fällt gerade jetzt bei deinen Ausführungen was ein. Greifen die nicht auch massiv Chibo an, die das ja seit Jahren versuchen, gerade jetzt im Bereich Fashion und Sport. Ich kriege ja immer auch hier ein Newsletter und so. Da wird mir gerade klar, das ist ja die Preiskategorie, in der eigentlich Chibo mit seinen Laufhosen und auch Trekkingstöcken und Trekkingcappy hier versucht zu operieren seit Jahren, ja auch erfolgreich.
Das stimmt bei Chibo, würde ich sagen, Chibo ist noch mehr aktionsgetrieben. Also die versuchen dann ja im Wochenrhythmus mal was rauszubringen und dann sind jetzt halt Skiwochen, ne? Und dann kaufst du das. Eine Marke zu etablieren, also Chibo hat auch mal TCM, die haben es auch mal, also die versuchen ja auch das zu labeln, aber dass sie dann wirklich über einen längeren Zeitraum was laufen lassen, das wäre mir so noch nicht bekannt. Grundsätzlich ist ja dieser Non-Food-Bereich bei Discountern extrem relevant, auch um ja, den Warenkorb voll zu machen. Das ist im stationären Geschäft vielleicht nicht ganz so entscheidend, ne? Also ist ja eher schädlich, wenn da einer mit 3 Wagen in der Kasse steht, weil der halt aufhält. Aber das sind schon extrem wichtige auch Ergebnisbringer, die es schon länger gibt. Ich glaube, dass der Versuch, eine Marke zu etablieren, die sozusagen über die Handelsmarke hinaus wächst, das wird sich zeigen müssen. Da hätte ich jetzt den Namen Krivit. Das klingt irgendwie wie so ein Hobbit irgendwie aus einem Märchen.
Ja.
Da bin ich mir jetzt unsicher, ob die Marketingagentur sich damit einen Gefallen getan hat. Ja, aber ich glaube schon, dass man, wenn sie das durchhalten und wenn sie sozusagen in diesem Kollektionsgedanken weiterdenken und die Marke dann auch öffnen für Rollerblades und sonstige Dinge, was jetzt sozusagen vielleicht ein bisschen vom Winter weg ist, dann ist das schon okay. Jetzt hast du natürlich auch gesagt, Textilwirtschaft hätte gesagt, Qualität zu erschwinglichen Preisen. Da möchte ich rein aus der deutschen Sprache darauf hinweisen, dass Qualität und Quantität erstmal nur Gattungsbegriffe sind, ja. Also die können auch gut oder schlecht sein. Und bei allem Leid darüber, dass Marken die Preise aufpumpen, weil sie eine Marke haben wollen, glaube ich schon, dass wenn du in echte Funktionskleidung zum Beispiel reingehst, dass halt teilweise die Produktentwicklung, die dahinter steht und die Innovationskraft, die dahinter steht, auch höhere Preise rechtfertigt. Ich würde mir jetzt ja wünschen, dass so ein Trekkingstock auf dem Großglockner nicht bricht, ja, nur weil er 30 Euro bei Lidl gekostet hat. Also ob das wirklich jetzt die Qualität ist und der Lappen auch 5 Wäschen überdauert, das würde ich gerne nochmal offen lassen.
Wir wollen jetzt die Qualitätsfrage nicht an die Großglockner hängen, weil wir es auch nicht beurteilen können jetzt vielleicht. Ich berufe mich nur darauf, weil die Textilwirtschaft natürlich nicht nur jetzt immer Businessmodelle sich anschaut, sondern ja durchaus Erfahrung haben auch in Stoff und Textil an sich. Und es gibt ja auch erste Tests, kann man ja finden, über Krivit. Und ich glaube, für den Zweck, und das machen die, glaube ich, gut, das ist auch das Versprechen, das ich aus diesen Marketingmaßnahmen, aus dem Video raushöre, ist es, wenn du jetzt irgendwie früh mal hier 3 Kilometer Nordic Walken gehst, bevor du dir dein Chivo-Kaffee machst, dann ist das dein Produkt. Und das nehme ich den 100%ig ab und das glaube ich auch. Ich würde wahrscheinlich auch sagen, wobei mittlerweile sind so viele Leute im Himalaya, da werden auch ein paar Krivit-Aficionados dabei sein, weil stehen ja eh Schlange. Ist vielleicht nicht mehr so wie früher. Ich wollte jetzt gerade sagen,
Mount Everest
steige ich nicht. Ja, die hängen da ein bisschen ab. Aber das ändert sich ja auch gerade. Aber es ist eine interessante Geschichte. Ich bin gespannt, wie sich das entwickelt im Sinne von eben auch nachhaltig. Oder bleibt es bei so einer Aktion? Aber ich meine, Steffi Graf da in den Zeugenstand sozusagen zu rufen, ist schon ziemlich stark. Weil die ist schon global. Ja. Sie hat sich zurückgezogen, aber es gibt, glaube ich, keinen Menschen, der sagt, oh Gott, die. Sondern es ist wirklich so, oh, Stefanie Graf.
Es ist, ja. Das ist super. Also, das ist genial. Ich verstehe es nur aus ihrer Sicht nicht. Denn gar nicht, dass ich sagen würde, es ist irgendwie, weil es eine Billigmarke ist, aber sich überhaupt für eine Marke wieder herzugeben mit ihrem Standing, da weiß ich nicht, ob Lidl die allererste Anlaufstelle wäre. Und da würde mich mal die Motivlage interessieren, weil sie wird nicht sagen, ich brauche das Geld, sondern sie wird sagen, na, ich möchte vielleicht, ich habe die jetzt wirklich ein halbes Jahr getestet und die ist wirklich, wirklich gut. Und ich unterstütze das, dass wir Affordable Fashion machen im Sportumfeld und ich habe keine Lust, irgendwelche großen Brands zu pampern. Das kann natürlich sein. Aber das fände ich wirklich mal spannend, so ein bisschen Mäuschen zu spielen, warum gerade eine Lidl-Marke weil Lidl jetzt ja auch nicht gerade völlig undisputed Champion ist, was Arbeitnehmerrechte, Umweltbedingungen und sonst was angeht. Ne? Also das ist schon so, dass man sich dann, also gibt ein Schwarzbuch irgendwie und also das ist schon, gab es zumindest mal. Das finde ich dann schon spannend, warum gerade Lidl.
Man müsste, um Mäuschen zu spielen, mal den Moment abpassen, wenn André Agassi geht, aber das wird nicht klappen, weil wir sind nicht da. Deshalb kommen wir zum nächsten Thema.
Das finde ich richtig toll.
Ja, das finde ich toll, weil ich war kürzlich mal wieder in London und nicht, halt bevor du jetzt wieder sagst, nein, ich war nicht bei ASOS irgendwie Binge-Shoppen, das kann ich auch von hier. Tatsächlich rein privat, irgendwie so Konzert und gutes Essen und so, das war schön. War so ein Sonnentag in Brighton war dabei, man kann sich's jetzt kaum vorstellen, aber es wird ja jetzt auch hier besser, sowas halt.
Wie war das Wetter da an diesem Brighton Grad? War gut, oder?
War sehr bright, muss ich sagen, wirklich bright. Wenn man da so rumläuft, jetzt speziell London und jetzt gar nicht High Street, auch natürlich Oxford Street, ich meine, Uniqlo, 3 Filialen, riesig, allein in der Oxford Street, also das wäre auch mal ein Thema für demnächst, ist, ich weiß auch nicht, das ist irgendwie das H&M für die Ü40, 50, mich zieht's da rein, wie sonst was, aber andermal. Nee, mir geht's jetzt darum, bei Sport zu bleiben, nämlich Gymshark Lululemon, du hattest es schon angesprochen. Castor, ich würde jetzt mal sagen, innerhalb der Sportwelt trotzdem noch relativ neue Brands, die aber mega erfolgreich sind. Ja, Lululemon hat Lululewis Hamilton als Testimonial zum Beispiel. Da dachte ich mir, das müssen wir hier jetzt auch mal irgendwie auf unsere digitale Absolut. Matte
legen.
Wir
sind legen, ja sehr, sehr Lululustig heute, muss ich sagen.
Ja,
das bietet sich an.
Wir versuchen es. Und die mal so ein bisschen uns anzuschauen, weil die sind wirklich huge. Man glaubt es nicht, weil hier Gymshark zum Beispiel keine Rolle spielt. Aber Gymshark ist zum Beispiel eine Marke, die kommt wahnsinnig aus dieser Community, Fitness-Community natürlich ursprünglich, auch die Gründer oder der Gründer, glaube ich. Bei Castor sind es zwei Brüder, Gymshark ist einer. Und aus dem Influencer-Bereich, ja, also die waren wirklich eine der ersten, die massiv drauf gesetzt haben. Wird jetzt wahrscheinlich auch nachlassen, wie das Influencer-Game ja allgemein nachlässt, aber damit sind die riesig geworden, haben so Fitness-YouTuber Partnerschaften aufgebaut, wo andere noch gesagt haben, was wollen wir damit, ja, so ein bisschen Quellekatalog meets Internet, ja. Und so Athleten, die in Instagram stark waren und so weiter und haben dann auf einmal ganz schnell so 20 Millionen Reichweite gehabt für eine relativ neue Brand. Sie haben eine wahnsinnige Nähe zur Zielgruppe, weil der Gründer eben, Ben Francis heißt er, genau, selber die erste Kleidung entworfen hat, weil er selber aus der Szene stammt. Auch mal wieder hier so, ne, diese Authentizität, der Stallgeruch, wie man ja immer so schön hört, gerade beim Sport, der eigene Schweiß, der sozusagen mit in die Entwürfe fließt, also hoffentlich nur auf dem Papier, auf dem Löschpapier in dem Fall, und dann aber keine passenden Schnitte gefunden hat, weil er wahrscheinlich schon recht aufgepumpt war und hat einfach selber gemacht. Das ist schon ziemlich gut. Und dann hast du natürlich den Effekt, dass sie digitally native sind, das Spiel von Anfang an gespielt haben, das Digital-Game, Influencer-Marketing und so weiter. Und natürlich dann ganz schnell Insta, habe ich schon gesagt, aber auf TikTok natürlich auch da waren, wo dieses Spiel mit Influencern und der Art der Präsentation ja jetzt seinen ersten Peak erreicht hat, würde ich jetzt mal sagen. Da kommt sicherlich noch mehr, aber im Moment ist es, glaube ich, das, wo es am meisten passiert. Ja, und dann haben die natürlich wahnsinnig viele Läden. Die haben echte Stores, wo du reingehst. Die haben Pop-Up-Store-Events. Die sind wahnsinnig stark bei Veranstaltungen vertreten, die wirklich zur Zielgruppe passen. Also da bin ich ziemlich beeindruckt und ich war in zwei Läden drin, einfach um zu gucken, nicht um einzukaufen. Das ist jetzt nicht so ganz meine Welt. Ich bin weniger aufgepumpt.
Slim Fit.
Zumindest, ja, schön wär's, ja. Und da ist die Hölle los. Also diese Läden waren einfach voll an einem, keine Ahnung, Montagvormittag in London. Wie bist du, also wie shark bist du im Gym?
Oder? Ja. Ich habe ja früher gedacht, wenn ich mir ein Shirt kaufe, was Muscle Fit ist, dass es sich meinen Muskeln anpasst und ich dann endlich mal welche bekomme. Aber nee.
Muscle Tough kann ich da nur sagen.
Muscle Tough, ja, das wäre. Ja. Aber es ist so, also ich bin schon da und begutachte die Gewichte auch, aber müsste mehr machen. Also ich nutze das im Wesentlichen als Vorbereitung fürs Tennis, weil wenn man in meinem Alter auf den Platz geht und einfach Tennis spielt, es ist ein kurzes Vergnügen. Deswegen die Vorbereitungszeit wird mit zunehmendem Alter immer länger. Aber ich müsste es im Grunde mehr machen. Von daher bin ich natürlich sehr, sehr gespannt, insbesondere heute auf die ganzen Fitness-Brands und Yoga-Brands, die wir haben. Ja, denn dehnen und stretchen tun wir natürlich auch.
Du baust dir natürlich hier eine Brücke oder eine Yogamatte zum nächsten Thema. Lululemon, jetzt nur um die Trinity hier weiterzuführen. Also ja. Premium, ganz klar, sind sauteure Produkte, muss man sagen. Würde ich jetzt mal im Vergleich zu dem, was wir jetzt vorher hatten, sind die viel weiter droben. Und Athleisure-Pionier, ja. Athleisure-Trend, also eine Marke, die sehr früh, muss man aber auch sagen, das erkannt hat, dass man irgendwie stilvolle Sportkleidung hat, jetzt auch wenn man zu Hause Yoga macht, aber sich dabei halt auch mal gern fotografieren oder filmen will, weil man eben auch einen Kanal hat und dann soll
und
das
wer will das nicht?
Auch eben. Also ich würde mich schon gern fotografieren, aber das ist ein anderes Thema. Und die haben schon sehr hochwertige Stoffe, das liest man auch immer wieder, bin ja kein Stofftester, aber ich traue mal den Experten, bei denen ich das nachgelesen habe, ist technisch hervorragend gemacht, Komfort, Langlebigkeit, da gab es eine Umfrage, über 90% der Verbraucher nehmen die Produkte auch als modisch und qualitativ überlegen, nicht nur Qualität, sondern überlegen war, Was mir auch Leute gesagt haben, die das nutzen, ist wie das Thema mit den Nähten. Ja, wenn du so enge Sportkleidung hast, die merkst du gar nicht. Und das ist natürlich ein Punkt, weil du sonst nach dem 12. Morgengruß beim Yoga reibst halt irgendwann an der Schulter. Tut's nicht bei Lululemon offensichtlich.
Wenn ich da kurz rein darf, kurzer Rant. Ich verstehe nicht, dass es bisher nicht gelungen ist, diese Waschzettel, die man in die, dass man also erstmal Waschzettel in die Hemden näht. Ja. Dann nähen die das immer dahin, wo die Hüfte ist. Ja. Und gefühlt sind die Ecken noch extra verstärkt. Es ist, du musst doch, wenn du Sportkleidung kaufst, das Erste, was du machst, ist doch diesen Wisch da rausschneiden.
Ja, und dann schneidest du es raus und dann bleibt auch so ein Messer übrig.
Genau. Ja. Und bei Lululemon ist das nicht der Fall. Also da kann ich gefahrlos meinen Morgengruß frönen.
Ist es eine Frage oder eine Aussage?
Eine Frage, weil du machst ja einen Eindruck.
Weiß ich nicht, offensichtlich. Also ich bin ja nicht Lulu Lewis Hamilton und trag das, sondern ich
dachte, du trägst das drunter. Wir haben uns doch extra nach deiner Morgen-Yoga-Stunde verabredet hier.
Ja, das stimmt. Das stimmt, aber ich will es trotzdem nicht zeigen.
Das ist okay.
Ich krieg den Arm nicht hoch. War zu anstrengend. Es muss ja so einen Grund haben. Vielleicht machen die solche Details richtig. Das gerne bitte, ja, Kommentare und lasst uns wissen, ihr Lululemon-Jünger da draußen und Jüngerinnen. Die machen auch ein starkes lokales Marketing, sind natürlich auch stark in der Digitalszene verankert von Anfang an und haben durch diese Yoga auch Expertenverankerung da natürlich ein absolut Haushalt, was das angeht. Und das ist natürlich die Zielgruppe derer, die sich sowas gut leisten können. Ne? Also macht man so nebenbei ein bisschen Yoga und Yogakurse, kostet alles einen Haufen Geld. Also da geht's jetzt nicht um den üblichen Krivit-Käufer, würde ich jetzt mal sagen. Auch jetzt von der Art, für was man das verwendet. Ja, und dann gibt's noch Castor, also das ist hochinteressant. Ich habe den Gründer vor 2 Jahren oder 3 Jahren bei einer Konferenz in London sprechen hören. Das war absolut überwältigend, also dieser Typ und wie der darüber gesprochen hat. Und es war gerade am Anfang, als sie zum Beispiel auch angefangen haben, sich verstärkt in Fußball zu engagieren, was ja dann zu einem Vertrag mit Bayer Leverkusen auch geführt hat seit einigen Jahren. Es war der Tom Behan, einer von den beiden Gründern. Das sind Brüder, Tom und Phil. Und die haben sich so positioniert, dass sie sozusagen die Premium-Alternative zu den Giants sind, ja, zu Nike und Adidas eher. Die haben tatsächlich eine so anspruchsvolle Athleten und die das Beste wollen und haben die Philosophie ja Better Never Stops.
Das ist Wahnsinn. Ja, Best Never Rest war schon vergeben durch Olli Bierhoff und die Nationalmannschaft. Da mussten sie was Neues einfallen lassen.
Ja. Also Better Never Stops, weil aber ist halt irgendwie so empowering alles. Der war auch so, also der war jetzt nicht so wie so ein Speaker, der wild durchdreht. Der war schon ruhig und sehr knowledgeable und so. Aber das ist alles schon total auf Aktivierung ausgelegt. Und was die machen, und das fand ich auch interessant, also technische Exzellenz, das rechtfertigt auch den Preis in ihrem Fall. Ergonomisch und so weiter, extrem leichte Stoffe, aber diese Marginal Gains, und das sind wir wieder bei dem Waschzettel wahrscheinlich, dass du durch so kleine oder kleinste Verbesserungen in dem Bereich, wo du es merkst, weil du eben nicht den, ich laufe alle 4 Wochen mal 2,5 Kilometer mit den Stöcken zum Lidl und kaufe mir eine neue Trainingshose, Target hast, sondern wirklich Sportler, die viel machen, wo du dann merkst, hey, das ist 2 Gramm leichter, wie ich kann mich so mit Fahrrädern erklären, ja, eine andere Bauart und du hebst es mit 2 Fingern an und denkst dir, ja, cool, das letzte musste ich mit 3 Fingern heben, dann kaufe ich lieber das. Ich glaube, es geht hier um diese Hundertstel und Tausendstel Sekunden, würde man ja im Bobsport sagen, aber interessanter Punkt, dass es da eine Zielgruppe dafür gibt, die man damit erreichen kann. Auch da, was alle 3 ein, Digital Native, super schnell skaliert, haben 6 Monate nach dem Start schon 18 Länder gehabt, in die sie verkaufen und sind jetzt in 50 Ländern aktiv. Klar, Sponsoring und so weiter. Eine Sache, die dich sehr freuen würde, sie sind auch Ausstatter von Sir Andy Murray, ja, dem großen britischen Tennisspieler, den ich auch sehr toll finde. Glasgow Rangers, Newcastle United, Bayern 04, hat man schon Fußball, früher waren die auch im Rugby stark, also das ist eine interessante Geschichte. Alle haben also so lasergenau rausgefunden, welche Nische sie besetzen können im Sport. Ja, Yoga, Kraftsport für also Lulu Yoga, Tim, Kraftsport, Castor, Premium Performance und Direct to Zoomer halt ohne Ende. höhere Margen, emotionalere Kommunikation. Wir kommen gleich darauf, was das für den Marktplatz bedeutet. Aber das ist jetzt erstmal so das Setup und das ist schon sehr beeindruckend. Ich weiß nicht, ob man so eine Story jetzt von anderen Marken erzählt. Da geht es immer viel um Heritage und so. Das habe ich kein einziges Mal gesehen. Klar, es ist neu, es ist viel Innovation. Es wirkt schon alles sehr fresh. Ich spricht mich an in der Markenbotschaft, auch wenn ich jetzt nicht das Zielpublikum bin, was High-End-Sport angeht. Aber ich finde es sehr, sehr gut gemacht. Alle drei auf ihre Art, muss ich sagen.
Ja, finde ich auch. Das ist durchaus inspirierend. Ich finde das mit der Heritage, dass du es ansprichst, insofern spannend, weil ich glaube, dass Heritage hier eher kontraproduktiv ist. Wenn man sich anguckt, was ist sozusagen der Auslöser, warum es überhaupt solche Hyperfokussierung geben kann, weil den Leuten jetzt inzwischen, wenn sie, also erstmal glaube ich, ist sozusagen das persönliche Wohlbefinden durch Sport wesentlich stärker verankert in den heutigen Generationen, als es früher war, ne? Als du noch im Niki-Stoff deinen Trimm-Dich-Pfad im Park absolviert hast, ne? Wo du in grenzwertigen Outfits sehr, sehr kurz Sport gemacht hast als Rechtfertigung fürs Weizen im Anschluss. Das heißt, du hast einfach eine deutlich stärkere Fokussierung, Gesundheit im Mittelpunkt und dadurch bist du natürlich in der Lage, auch sehr, sehr viel stärker über so einen Verwendungszweck zu kommen und sagen, ich mache jetzt zum Beispiel Yoga. Ne? Heute ist ja, also es gibt ja wahrscheinlich mehr Yoga-Lehrerinnen und Lehrer als Ausübende, ne? Mit Pech. Also das ist ein Megatrend und dann möchtest du da auch entsprechend gut aussehen. Und früher bist du halt mit irgendeinem Lappen zum Sport gegangen, weil solche Marken wie Adidas, Nike, das sind ja globale Brands, jetzt gar nicht nur, was den Vertriebsort angeht, sondern auch was die Sportarten angeht. Ja. Allerdings, wenn man zum Beispiel weiß, Nike kann keine Golfschuhe produzieren. Es gibt nur ein paar Marken, die können gute Golfschuhe produzieren. Das heißt, die haben auch eine gewisse Credibility gar nicht in diesen Bereichen. Und das ist natürlich etwas, was den Marken jetzt hier zugutekommt, dass es wichtig ist, wie du aussiehst, dass die Funktion wichtig ist und nicht nur, dass du die Grasflecken sauber rausbekommst bei 30 Grad, ja, wie es früher war. Und das ist sozusagen dieser Megatrend, der da dazu passt, also was du mit dem Marginal Gain meintest. Das war, glaube ich, sogar in Amsterdam auf einem Event. Oder in England, bin mir nicht ganz sicher, in London, aber war auf jeden Fall ECD-Event, wo Under Armour war und die sagten, ja, wir fokussieren uns auf das Training. Also wir sind gar nicht so die Wettbewerbsbrand, ne? Also Andy Murray hat auch Under Armour getragen, aber das ist nicht deren Kern, sondern für die trainieren. Im Wettkampf können sie tragen, was sie wollen, aber wenn es wirklich drauf ankommt, Performance an die Grenzen gehen, dann wollen wir die Trainingsbrand sein. Und dass sie eben in der Lage sind, da diese Story zu erzählen, da würde wahrscheinlich Heritage nicht helfen, weil es einfach nicht reinpasst. Heritage ist Adidas, Nike, das ist schon Legacy sozusagen. Das hast du früher getragen, das ist, weil ich ein bisschen, da steckt was hinter. Wenn ich in Schwarz-Weiß-Alben gucke, dann sehe ich dann die Leute in Nike, Adidas und sonst was rumspringen. Und dieser fresche Ansatz, gerade in der jüngeren Zielgruppe, hilft natürlich, ne? Wobei auch da werden die Jünger älter, was ganz gut ist, weil die müssen ja diese teuren Klamotten leisten können, aber dadurch haben sie eben die Möglichkeiten, die Marke ganz anders aufzubauen, auch sehr viel spezieller aufzubauen und eben dieses genaue Targeting zu machen, was einem Adidas und Nike, glaube ich, sehr schwer fällt, jetzt jemandem, der Rollerblade fährt, zu erklären, dass Adidas jetzt die hippe Marke für Rollerblades ist. Das wird wahrscheinlich schwierig werden.
Ja, interessant ist ja, also ich würde mal wieder allem zustimmen, dass Nike ja auch mal ein Disruptor war und jetzt zum Beispiel jetzt in unserer europäischen Wahrnehmung zumindest den Laserfokus auf Basketball hatte, zumindest spätestens seit die Air Jordans aufgekommen sind, in den späten 80ern, frühen 90ern, wo du auch gesagt hast, also ich bin nicht ohne Nikes Basketball spielen gegangen, obwohl es auch Schuhe von Adidas gab und die waren auch günstiger, aber es war mir völlig wurscht. Ich habe ja mal zeitlang Basketball gespielt, believe it or not. Streetball war ganz groß und dann war das vollkommen klar, also auch da ein bisschen das Schaulaufen, so was man jetzt vielleicht im Yoga-Studio hat oder so, war das Streetball-Court. Und da ging es schon auch um Credibility in dem, was du da anhast. Also ich weiß nicht, ob ich da jetzt mit einem Krivit-Trikot aufgelaufen wäre mit 15, 16. Das sage ich ganz ehrlich, das gebe ich ja offen zu. Da mussten es mindestens die Air Jordans sein und dann, je nachdem, was du für ein Typ warst. Aber da war klar, das war Nike dominiert, obwohl das die, weiß ich noch, 1994 vorm Frankenstadion in Nürnberg die Adidas Streetball Challenge, nur hat niemand Adidas getragen. Die haben da T-Shirts verteilt, noch und nöcher, wollte niemand anziehen, weil es niemand interessiert hatte in der Streetball-Szene.
Ja. Also was ich hier auch spannend finde, ist eben der offensichtliche Wunsch von Menschen durch die Marke, insbesondere bei Funktionskleidung, durch die Marke zu zeigen, in welcher Mission sie gerade unterwegs sind. Mhm. Ne? Und ich würde mich da gerne als Beispiel nehmen für zwei Bewegungen. Bewegung Nummer eins, ich bin ja... also
zwei Bewegungen ja, nur?
Nur zwei Bewegungen, ja. Viel mehr brauche ich nicht beim Tennis. Ne? Aufschlag und Bälle sammeln. Als Tennisspieler, der jetzt großer Roger Federer-Anhänger ist, war es für mich völlig klar, ich kann nur mit Nike auf den Platz gehen. Mhm. Uniqlo habe ich nicht mehr mitgemacht. Da war ich dann alt genug, um zu verstehen, dass das Quatsch ist. Aber musste Nike sein. Ich würde aber im Leben nicht auf die Idee kommen, im Fitnessstudio bei meinen drei Muskeln ein T-Shirt anzuziehen, um zu zeigen, dass ich so ein Gym-Typ bin. Da ziehe ich auch Nike an, und zwar aus dem genau gegenteiligen Grund, um zu zeigen, dass es mir egal ist. Ja, also dass es sozusagen gerade nicht darum geht. Das finde ich ganz spannend. Das ist offensichtlich ja in dieser Fitness-Bubble jetzt die gleiche Einstellung gibt, wie ich sie vielleicht auf dem Tennisplatz habe, wo ich sagen würde, bunt geht gar nicht, muss weiß sein und am besten noch von Nike. Und dass die Leute jetzt sagen, wenn ich zum Gym gehe und wenn ich da schon, da sehe ich ja, wenn ich dann mal da bin bei uns auch, wie gestylt die sind. Und ja, ich will das gar nicht klein machen im Sinne von, ist ja blöd, sondern ich glaube, dass es eben zum Selbstverständnis dazu gehört, dass es eben nicht mehr ist, ich mache was für meine Gesundheit, sondern das ist ein Lifestyle, sich um sich selber zu kümmern, Longevity und so weiter. Und da können natürlich diese Brands eine sehr symbiotische Wirkung entfalten.
Ich will das überhaupt nicht klein machen. Ich finde, es ist sogar sehr wichtig. Die Kunst oder das Tolle, was man denen ja jetzt anrechnen muss, ist, dass sie das erkannt haben, diese Brands, und da eben mit diesem Laserfokus reingehen. Was das dann für einzelne Menschen bedeutet und wie man das für sich wertet, das ist eine ganz andere Frage. Aber das hat seine völlige Berechtigung, weil du einfach, wie gesagt, damals auf dem Streetball Court auch gab es einen geheimen Dresscode, so wie es am Fußballplatz einen Dresscode gibt, in der Fanszene einen Dresscode gibt. Mhm. Und das ist völlig klar. Also das finde ich absolut legitim. Ich finde sogar, würde sogar sagen, das ist ein wichtiger Bestandteil dieser ganzen Szene, unabhängig von deiner persönlichen Herangehensweise daran. Aber wir wollen jetzt nochmal ganz kurz aufs Businessmodell schauen, weil jetzt haben wir schon gesagt, die sind natürlich digital und kommen daher und D2C und sind ganz stark. Was heißt das aber für das Marktplatz-Game, in dem wir ja hier immer mal wieder drin sind? Also Gymshark ist Direct-to-Consumer ganz stark im Sinne von wirklich selbst eigener Webshop und natürlich ihre eigenen Läden. Ja. Aber eine Zahl, die ich gefunden habe, nur 3,6% des Gesamtumsatzes stammen aus Verkäufen abseits des direkten D2C. Und ich glaube, da wird damit ein eigener Webshop gemeint. Wholesale-Umsatz wächst wohl leicht, aber es wird wohl in Zukunft auch schwerpunktmäßig auf direkte Verkäufe an Endkunden gesetzt werden. Auf großen 3P-Marktplätzen sind sie nicht vertreten, sondern physische Stores, was vielleicht, sag ich jetzt mal, in einem erweiterten Sinne mit so einer Fitness- und Schweißi-Schweißi-Marke auch Sinn ergibt, dass du das anfassen willst, um zu wissen, hält es mich aus, wenn ich pumpe. Lululemon hingegen, wahnsinnig interessant, also bis dahin waren ja viele Geschichten gleich, komplett andere Story. In der Vergangenheit 90% seiner Umsätze über eigene Kanäle. Und jetzt haben die aber erkannt, Mensch, Distribution in Europe müssen wir ordentlich ausbauen. Und seit Sommer 23 sind die ja extrem, also eine weitreichende Partnerschaft mit Zalando eingegangen. 12 Länder wurde das ausgerollt übers Partnerprogramm, also ganz klassisch, aber wirklich mit Special-Aktionen und richtig, richtig dick im Marktplatzgeschäft, würde ich sagen. Was ja auch, wie wir wissen, der Art D2C ist. Sie geben die Markenhoheit nicht ab, behalten die Kontrolle und so weiter. Logistische Abwicklung läuft über Zalando. Ziemlich geile Sache, um schnell zu skalieren. Wissen wir ja, ist ja unser Thema. Castor wiederum hat Wholesale- und Partnerschaftsstrategie etabliert. Also die sind ganz stark vertreten in so Wholesale-Partner-Accounts. 1P, ja. JD Sports, Frasers Group, Harrods, John Lewis, Fenwick, Fanatics, The Very Group sind da stark drin. Also machen das andere sehr, sehr wenig und hat einfach diesen Wholesale-Fokus. Warum? Weiß ich jetzt nicht, aber es ist interessant, dass sich die drei Modelle, die ähnliche Erfolgsgeschichten haben, komplett unterscheiden. Und jetzt frage ich dich die einfache Frage, warum?
Ja, wenn man das wüsste.
Also und damit sind wir auch schon am Ende. Nein, Quatsch.
Ja, genau. Man muss es auch mal so stehen lassen. Ne? Nee, also wenn ich zum Thema Marktplatz komme, muss man ja schon festhalten, dass Marktplätze keine D2C-Brands bauen können. Ne? Dafür ist die Möglichkeit für eine Marke, sich zu etablieren, das Thema Marke zu spielen, nicht gut genug. Plus, du brauchst ja Fans als Marke. Ne? Also gerade wenn du das, was du beschrieben hast, dieses persönliche Verbinden mit der Marke ist eben sehr entscheidend. Das kriegst du über Marktplätze nicht hin, weil dir die Kunden nicht gehören, weil du die Botschaften nicht so setzen kannst, wie du es in deinem eigenen Shop kannst und wie du es auf Social Media kannst. Das heißt, dass die nicht starten auf Marktplätzen, macht allen Sinn der Welt, und dass sie so groß geworden sind und das nichts mit Marktplätzen zu tun hat, works as designed, würde ich sagen. Natürlich ist es so, dass du über Marktplätze dann skalieren kannst. Also wenn du quasi die Verwender und die Fans, die du brauchst, in deinem eigenen CRM hast und bedienen kannst und den Kundenwert maximieren kannst, dann stehst du natürlich vor der Frage, wenn du sozusagen diese erste Schicht dir erarbeitet hast, wie kannst du denn die nächsten Schichten erarbeiten, mit denen es dir bisher nicht gelungen ist? Und dann bist du natürlich bei Zielgruppen, die gar nicht im Bereich Social Media unterwegs sind, die grundsätzlich auf Marktplätzen einkaufen, und dann muss ich die natürlich targeten. Und da spielen Marktplätze schon ihre Stärken aus und werden für diese Brands auch entscheidender werden. Also wenn ich mir jetzt Lululemon angucke oder Lululemon, wie wir Franzosen sagen, dann kann ich mir schon vorstellen, dass ich bin eine etablierte Marke in meinem Heimatmarkt und möchte jetzt einen neuen Markt erschließen, und zwar möglichst schnell, um zum Beispiel schnell auf Verwender zu kommen, um damit ja auch Markenbotschafter zu generieren, und baue mir dann darum meine D2C-Strategie auf. Das kann ich mir auch sehr gut vorstellen, dass das funktioniert. Deswegen werden Marktplätze eine Rolle spielen. Es kommt natürlich noch bei Zalando hinzu, dass Zalando ja als, naja, Ökosystem-Provider, ob das jetzt Logistik ist, Tech, mehrere Länder in Europa. Also wenn du zum Beispiel eine klassische Europa-Strategie hast und nicht nur auf ein Land gehst, dann macht es allen Sinn der Welt, über Zalando zu gehen, weil du hast zig Länder, die du über dieses Netzwerk eben bespielen kannst. Und von daher macht das, glaube ich, schon Sinn. Bei Castor kommt er hinzu, wenn du im Ausrüster-Game bist, dann ist es ohnehin dann nochmal was anderes. Ne? Dann werden es ja auch, wenn du bei Zalando bist, was ist mit Beflockung zum Beispiel? Wer kann denn dein Trikot überhaupt beflocken? Das heißt, da gibt es dann nochmal ganz andere Hintergründe, warum jemand ein Modell wählt. Und solange ein Wholesale-Modell für die Marke Sinn ergibt, weil dann zum Beispiel diese Plattformen auch überall vertreten sind, muss ja auch Marktplatz nicht sein. Deswegen kann ich mir diese Unterschiede schon vorstellen. Auf eine Metaebene gehoben, Branding über Marktplätze kriege ich nicht hin. Das heißt, ich muss mir sehr genau überlegen, wie ist meine Lebensphase als Brand? Bin ich schon marktplatzfähig quasi, um das zu machen? Oder muss ich noch stärker in die Marke gehen? Ich kann über wenn dich jetzt jemand wundert, was, wieso Marke nicht über Marktplätze? Na, ich kann Volumen erzielen, ich kann Mengen generieren, ich kann Verkäufe generieren. Aber das Aufladen der Marke mit all dem, was du beschrieben hast, kriegst du über Marktplätze nicht hin. Ich weiß, dass viele Marktplätze das gerne hätten, aber ich bin da skeptisch.
Ja, das wäre jetzt noch vielleicht zum Abschluss die Frage. Aber ich meine, andererseits, wenn es gut skaliert ist jetzt bei den Marken, dann gibt es halt einen größeren Castor-Transport dann mal.
Ne? Sehr gut.
Ist dann halt größer. Aber jetzt noch einmal will ich noch einhaken, weil du hast
ist
schon
auch
gesagt,
auf Sondermüll im Übrigen, diese Funktionsklamotte, das möchte man nicht.
Funktioniert aber. Die Marktplätze, wie du schon gesagt hast, die wollen das ja eigentlich gerne. Die wollen das ja auch anbieten, dass man auch ein Markenvehikel ist. Ja? Ich frage mich dann immer nur, okay, also alle wollen das eigentlich. Wenn jetzt Lulu sagt, ich mache Marktplatz, Zalando sagt, herzlich willkommen, wir machen eine große Partnerschaft, dann wollen ja beide erstmal das Gleiche. Und der Punkt ist, wenn wir jetzt diese spitze Zielgruppe, also wie spitz sie jetzt genau ist, vielleicht ist es in Lulu noch am wenigsten spitz im Vergleich zu den beiden anderen, würde ich jetzt mal sagen, ist doch die Zielgruppe aber die gleiche. Egal, ob ich jetzt dann auf Zalando nach Lulu suche oder ob ich bei Lulu suche oder ob ich in den Lulu-Laden in Spitalfields Market gehe, das sind doch dann die Leute, die Lulu wollen. Und der Vorteil ist ja für mich dann, okay, ich Lulu und dann kaufe ich mir aber noch, ich verrate sie jemanden, aber die billigen Socken bei Zalando schmeiße ich mit in den Warenkorb, weil Hauptsache man sieht die Leggings von Lulu. Aber es sind doch die gleichen Menschen. Oder bin ich da jetzt, sehe ich das falsch?
Ich würde nicht sagen, die gleichen Menschen. Ich glaube, wenn du dir Marken anguckst, dann hast du immer einen Kern. Du hast Early Adopter, die in so eine Marke reingehen, die sich darüber definieren. Und dann gibst du die das tragen, damit sie so sind wie die anderen, die es tragen. Und ich glaube, dass Marktplätze in der Lage sind, diese, ich sag mal so, zweite, dritte Welle an Markenverwendern zu finden und auch als Käufer zu generieren. Weil du dann eben da bist, du willst Lululemon kaufen, weil im Fitnessstudio jemanden oder eine gesehen, dass sie das trägt. Und denkst, die sah eigentlich ganz cool aus. Ich weiß von der Marke jetzt vielleicht gar nicht so wahnsinnig viel, Aber die gibt's ja auch bei Zalando und ich wollte mir ja gerade billige Socken kaufen. Dann kaufst du die mit. Aber wer ist der, der über den Markt, über den Newsletter getriggert wird? Ich zum Beispiel habe nur zwei Newsletter, die mich unfassbar triggern. Das ist Tennis Point. Ja, ich habe sehr, sehr viele Tennissachen. Trotzdem gehe ich da immer wieder rein, ich Vollidiot, und kaufe irgendeinen Quatsch. Und eine holländische Marke, Giraffe oder Giraffe geschrieben, die Kleidung hat, wo sozusagen mein, ja, also wo mein Arm und der Ärmel ungefähr ähnlich zu ähnlichen Zeitpunkt noch enden oder meine Beine, ja. So, das, weil ich weiß, da passe ich halt rein. Und das triggert mich dann. Aber das sind nicht die Leute, die jetzt sagen, okay, ich gehe jetzt zu Zalando und kaufe Tennissachen, ne? Also wenn du auf Otto Tennissachen bestellst, dann bist du kein Hardcore-Tennis-Verwender und Spieler, sondern einer, der am Wochenende gerne Tennis spielt. Das heißt, es sind dann schon unterschiedliche Zielgruppen, die du unterschiedlich ansprechen musst. Und das eine ist Branding, Social Media und so weiter super. Die werden auch in ihrem Kern bleiben. Vielleicht kaufen die auch mal bei Zalando. Ja, das mag sein. Aber die anderen sind eigentlich eher so, ich würde sagen, sekundäre, tertiäre Markenverwender. Und die brauchen halt die Verfügbarkeit dieser Marke, weil die würden jetzt bei dem Kauf von Yoga-Klamotte nicht auf Lululemon gehen, sondern auf Zalando und nach Yoga filtern. Und das ist, glaube ich, so ein bisschen der Unterschied in der Herangehensweise, auch wenn sie am Ende dann das Gleiche kaufen.
Also wer bin ich, hier zu widersprechen? Ich glaube schon, dass da viel passiert, auch in den Marktplätzen, gerade um auch brand-specific zu sein. Also ich kriege natürlich auch von Zalando und auch von About You und anderen Newsletter, wo es um spezielle Marken geht, denen ich folge und die personalized sind, wo ich weiß, okay, es ist meine Einkaufsdestination Number One und ich muss mich halt irgendwann mal für die Marke entscheiden, wenn das die AI nicht für mich entscheidet, die Marktplatz mit ihren Engines füttert. Und dann kriege ich das natürlich schon maßgeschneidert und bespoke zu mir. Und dann funktioniert es ähnlich, als wenn ich einen Lulu-Newsletter bekommen würde. Also ich glaube schon, also A, geht es vielleicht erst richtig los, weil man Daten noch besser auswerten kann und personalisierter sein kann. Und B, glaube ich, dass diese großen Brands oder dass sie eben viel investieren, um Marktplätze dazu zu bringen, mit viel Geld wahrscheinlich, zu sagen, nee, wir machen jetzt mal eine Lulu-Woche. So wie Hugo damals, diese blaue Serie, ne? Wir erinnern uns nur für Zalando und dann war das halt ein oder zwei, drei Tage oder eine ganze Woche halt auf der Startseite. Und es war Thema in jedem Messaging. Und dann findest du natürlich die Leute, die das wollen. Also ich glaube, dass da Luft nach oben ist, aber dass das ist, warum man da hin will am Ende, um zusammen mit den Marktplätzen in diese Richtung zu gehen.
Also da ist noch Lulu Luft im Marktplatzgeschäft sozusagen.
Das ist natürlich ein sehr schönes Schlusswort.
Ein schönes Schlusswort, finde ich auch, ja.
Mir geht die Luft fast aus jetzt, wie man gemerkt hat. Ich musste schon kurz das Mikro pausieren. Das ist immer noch der Londoner Husten, der Lolo London. Ja. Und deshalb sagen wir jetzt mal in dieser postolympischen, mache ich kurz und puste die Fackel wieder aus, weil wir waren ja jetzt richtig heiß, wie so eine olympische Fackel für eine Stunde. War spannend, interessant mit diesen Marken, auch was wir zu Beginn hatten, nochmal jetzt rückerinnernd, die chinesischen oder asiatischen Marken, das werde ich mir auch gleich nochmal ein bisschen näher anschauen. Ich hoffe, ihr da draußen auch. Uns folgen ja so viele Experten, ihr kennt die und Expertinnen, ihr kennt die natürlich alle schon in- und auswendig. Lasst uns doch wissen, wenn ihr dazu was zu sagen habt. Ich lerne da gern dazu, was das angeht. Und wenn ihr ansonsten irgendwelche Restposten von irgendeinem Tennis-Point habt, schreibt dem Marcel, der nimmt das alles.
Genau, aber nur XL, sehr, sehr schlank geschnitten, dann ja.
Okay.
Das kommt ja noch hinzu, ne? Diese Marken, die passen einem auch gar nicht. Das kommt ja noch hinzu.
Ja,
dann deswegen musst du ja viel ausprobieren, damit du mal irgendwas findest, was dir passt. Ich meine, du kennst das. Bei dir sind es Muskeln, bei mir ist es Länge.
Richtig, ja. Ich nenne es auch gern Muskel. Aber das ist auch wieder Thema für einen psychotherapeutischen Podcast, den wir ja nicht betreiben. In diesem Sinne. Nee.
Das wird noch weniger zuhören.
Ja. Uns allen hoffentlich schöne nächste Olympische Spiele in Los Angeles. Das wird super. Das wird mit Sicherheit sehr liebevoll und klein und sehr gefühlig, glaube ich.
Ja, da haben wir bei der WM jetzt schon mal einen kleinen Vorgeschmack.
Kriegen wir schon einen Vorgeschmack. Auch recht günstige Ticketpreise, glaube ich. Also ich bin überlegen, ich wäre vielleicht vor Ort zu sein. Mir wäre es lieber, wenn die Winterolympiade in Los Angeles wäre. Das wäre noch spannender, aber das ist ja nicht der Fall.
Überlegst dir, du weißt nicht, ob du wieder rauskommst.
Bleibt schön digital da draußen. Wir sehen uns bald wieder, weil es gibt bald Videocontent von uns. Aber vor allem hören wir uns bald wieder. Ich freue mich drauf. Bis dahin. Tschö.
Tschö.
Damit schließen wir ein weiteres Kapitel der unendlichen Geschichte des digitalen Handels. Vielen Dank fürs Zuhören. Hast du Anmerkungen oder Themen für zukünftige Folgen? Melde dich gerne bei uns. Bleib neugierig und informiert. Sende uns eine Nachricht an duo@tradebyte.com.